Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
So, herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Dreierkette VBH. Wir senden heute live aus dem Stadion. Ich befinde mich gerade im Berliner Hauptbahnhof und treffe jetzt gerade Hannes und Brian und überrasche die zwei Jungs einfach mal.
Salute!
Moin Hannes, die Aufnahme läuft.
Was geht, alles fit?
Guten Tag. Moin Brian, alles fit?
Guten Morgen.
Brie.
Ja Jungs, der erste Take läuft schon. Ich hoffe, ihr seid gut angekommen. Alles fit bei euch? Habt ihr Bock?
Ich hab Bock auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen müde, freue mich auf eine gute Currywurst jetzt und danach geht's ab, oder?
Als ich gesehen habe, dass du dein Handy so hältst, dachte ich, du machst deine Mahne Sprachnachricht und wolltest schon schreien, Junge, der Walle Max!
Nee, ich dachte, ich überrasche euch mal und starte direkt mit der ersten Aufnahme.
Das nennt man Atmo hier.
Ja, wir müssen jetzt.
Mein Praktikum damals.
Wir können dieses Mal jetzt nicht durcheinander reden, weil ich immer das Mikro jetzt vor den Mund von euch halten muss. Jungs, zur Aufklärung für alle Hörerinnen und Hörer, wir fahren heute nach Wolfsburg zum Auswärtsspiel vom SC. Wir tun Brian den Gefallen und begleiten ihn zum Fußballkracher Wolfsburg gegen Freiburg.
What?
Und genau, wir gönnen uns jetzt morgens um 12 noch eine Currywurst mit Pommes.
Dazu muss man sagen, wer den VfL Wolfsburg nicht kennt, hat den Fußball nie geliebt, oder?
Ja, aber ich denke, den kennt schon jeder.
Was für ein Lelle kommt.
Ohne Witz. Lass mal ohne Brian gehen. Lass ihn mal da einfach.
Ja, nee,
ich muss sagen, ich habe auch schon die ersten SC-Fans gesehen hier im Hauptbahnhof.
Ja. Vielleicht auch Hanna und Patrick, oder?
Nee, habe ich nicht gesehen. Naja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem Frühstück, Currywurst mit Pommes und dann geht's mit dem Zug und dann melden wir uns nochmal, oder?
Und du meinst, wir sind technisch so begabt, dass wir das alles zusammenschneiden können?
Ja, wir haben doch den Brian mit den Scherenhänden. Der schnibbelt das alles so zusammen, das kriegen wir schon hin.
Auf GB.
Ja, kriegen wir alles hin. Also, stay tuned. Angekommen in Wolfsburg.
Erste, Niedersachsens.
Das ist wirklich, die Perle Niedersachsens.
Meine Perle.
Hannes und ich haben schon ein bisschen was getankt.
Ich musste unbedingt auf Toilette, das war grenzwertig.
Hannes musste dringend auf Klo. Na, erste Hiobsbotschaft in Wolfsburg ist, dass diese Stadt am Hauptbahnhof genau drei Schließfächer hat, die jetzt natürlich alle voll waren. Weil natürlich wir nicht die Einzigen waren, die auf die Idee gekommen sind, Rucksäcke auf die Fahrt mitzunehmen. Und wir wollten die jetzt natürlich da einschließen. Hat jetzt nicht funktioniert. Jetzt gucken wir mal, wie wir das Problem gelöst bekommen. Vielleicht können wir einfach die Ordner am Stadion überzeugen, dass wir die Rucksäcke vielleicht irgendwo bei denen abgeben dürfen oder sowas.
Brian, du bist ja der Freiburger Fan unter uns. Was hältst du jetzt bisher von der Stimmung? Denn wir saßen jetzt im Zug. Ich habe drei Leute gehört. Einer davon bin ich, einer davon war Walle, einer davon warst du. Und wir saßen im Freiburger Abteil.
Ja, ich kann da jetzt nicht viel sagen. Ich weiß ja nicht, die Ultras sind ja nicht da. Die machen ja die Stimmung. I don't know.
Ganz ja, also das, man muss wirklich sagen, von der Auswärtsfahrt, ich habe ein bisschen mehr erwartet von den Freiburgern. So,
wartet
also,
doch mal ab, Alter.
Bisher kam noch nicht so ganz viel rum. Wir sind gar nicht spät. Wir haben 14 Uhr. Wir haben 14 Uhr, wir sind sehr früh dran.
Man muss einfach mal festhalten, dass Wolfsburg wirklich also extrem schön ist. Ich habe noch nie so viel Beton.
Es ist die Autostadt. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall
also
gespannt.
Mehr Sticker von Freiburg als von Wolfsburg auf jeden Fall.
Wir sind jetzt auf jeden Fall gespannt aufs Stadion und ja, wir werden euch dann wahrscheinlich der nächste Clip wird wahrscheinlich aus dem Stadion sein, oder?
Hoffentlich, wenn es von der Soundqualität hinhaut, auf jeden Fall.
Oder wir sitzen halt gerade in einem E-Auto und machen eine kleine Runde hier, ne?
Vielleicht kaufen wir auch noch ein Auto. Deswegen sind ja eigentlich die meisten Leute hier. Naja, also, ihr hört wieder von uns. So, wir sind wieder da, mittlerweile angekommen im Stadion. Erste Erkenntnis, kein Mensch da.
Doch, ich würde sagen, alle Wolfsburg-Fans sind da. Die 12, die es gibt.
Die ganze Stadt ist da, der Rest arbeitet gerade noch am Werk.
Genau.
Die zweite traurige Erkenntnis, vor allem für Hannes und mich, es gibt keinen Alkohol.
Es ist anscheinend für die Stadt Wolfsburg ein Hochrisikospiel, deswegen kriegen wir hier keinen Tropfen.
Ja, sie befürchten, dass die Photovoltaikanlagen der Freiburg-Fans nachher schräg montiert werden. Deshalb gucken sie, dass die Freiburger lieber nüchtern bleiben. Also es ist eine traurige Angelegenheit.
Ich muss sagen, dass wir mit den Freiburg-Fans, die jetzt als Gästefans hier sind, sind doppelt so viele Leute da als im ganzen Stadion.
Als der ganze Rest, ja.
Ja, das ist komplett quer.
Wenn wir drei und die Leute hinter uns aufhören zu sprechen, ist einfach leise im Stadion.
Vor allem ist es einfach eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn. Und es ist leise wie Sack. Und dann kommt so eine Musik. Das hört man ja auch. Es ist random. Es ist wirklich.
Ja, also es fühlt sich, wie gesagt, irgendwie bisher noch nicht wirklich nach. Also ihr hört es im Hintergrund. Hier ist nichts los. Es fühlt sich bisher noch nicht wie ein Bundesligaspiel irgendwie an.
Wir können halt wirklich gerade hier im Stadion so aufnehmen wie bei dir im Zimmer.
Ja, ohne Witz. Also es ist kein Unterschied. vor allem wenn wir den Vergleich haben zu...
Eine dort Berliner also,
ich wollte gerade sagen, jetzt geht's habt ihr den Vergleich noch zu Hertha Schalke? Da war ein bisschen mehr los, oder?
Da hätten wir das, was wir jetzt machen, nicht machen können.
Das würde nicht gehen, aber das liegt nicht an den Freiburgern, das liegt an den Wolfsburgern, weil hier die Stille ist. Aber es geht jetzt langsam los, das heißt, wir melden uns später nochmal.
VBH!
Wir sind wieder da, nächstes Update, 57. Spielminute hier in Wolfsburg. Zwischenstand, Arnes, wie finden wir das Ganze hier gerade?
Wir stehen ja im Freiburger Fanblock, deswegen ist die Stimmung gerade ein bisschen gedrückt auf unserer Seite. Die Ultras machen noch richtig gute Stimmung oder versuchen es zumindest, aber beim 4:0 Rückstand ist es auch schwierig. Der SC spielt auch Grottenfußball.
Ja, also so muss es sein, so muss man sagen, steht 4:0 für Wolfsburg. Freiburg ist ja ziemlich chancenlos, aber jetzt fragen wir mal den wichtigsten Mann heute eigentlich. Brian, wir sind hier gerade bei der Aufnahme. Wie ist denn so deine Einschätzung jetzt so? 4:0, jetzt 58. Spielminute. Was denkst du? Was hältst du so davon?
Es ist so scheiße. Ey, wirklich, ich weiß nicht, was heute los ist. Heute ist irgendwie der Wurm drinne, wie man so schön sagt. Heute ist der Wurm drinne.
Sprachlos schlecht, weißt du gar nicht, was du dazu sagen sollst.
Jetzt schauen wir mal, was passiert. Noch 30 Minuten, ein, zwei Tore noch vielleicht und dann schauen wir weiter.
Also für den neutralen Fan, Hannes und mich, 4 Tore ist gar nicht so schlecht, aber wir haben es natürlich auch ein bisschen mit den Freiburgern jetzt natürlich Ritze durch und wenn du Torschuss, aber spiel den Ball auch daneben.
So
also wirklich, das auch echt nicht gut gespielt alles, ziemlich lustloser Auftritt, deshalb, ich denke, wir melden uns wieder nach dem Spiel aus dem Zug, oder?
Auf jeden Fall.
Und damit Bier.
Und hoffentlich mit Bier, denn dieses alkoholfreie im Stadion ist wirklich ein Armutszeugnis für die Stadt.
Machen wir nicht mit, deshalb, wir melden uns wieder aus dem Zug, dann hoffentlich wieder alkoholisiert.
Bis bald.
Ja, und uns dem Schlusspfiff steht mittlerweile 5:0 für Wolfsburg. Die Freiburger haben sich nicht mit Ruhm bekleckert heute Nachmittag. Hannes, Resümee?
Ein großes Lob an die Kurve des SC Freiburg. Die haben wirklich viel gegeben. Zumindest die eine Hälfte, in der wir nicht stehen. Die Hälfte, in der wir stehen, war ja dadurch, dass wir drei hier stehen,
ruhiger.
Schon gut belebt. Aber ansonsten eher ruhiger, ja. Fazit einfach, lustlose Mannschaft der SC Freiburg in dieser Partie. Schauen wir mal, wie es in der englischen Woche jetzt weitergeht.
Brian, du so?
Arbeitsverweigerung.
Arbeitsverweigerung.
Einfach nur Arbeitsverweigerung. Brian möchte da nicht mehr zu sagen. Ich verstehe gar nicht, warum. Ui! Oh! Eieiei, jetzt kriegt Wolfsburg auch noch einen Elfmeter hier in der Nachspielzeit. Muss man nicht geben, kann man geben.
Aber Digga, das ist
ziemlich zum
Spiel. Aber jetzt ganz kurz, ganz ehrlich gesagt, Noah, wir schieben das schon auf den Schiedsrichter, oder?
Ja, ganz klar, Felix Zweier, wir wissen, das ist ein korruptes Arschloch und der darf nicht mehr Spiele pfeifen eigentlich.
Ja.
Natürlich bekommen wir den dann.
Es gibt Streit an Wolfsburgern, wer darf den Elfmeter schießen?
Oh, Luca Waldschmidt schießt tatsächlich. Das ist natürlich dreist.
Das ist assi.
Das ist natürlich jetzt ekelhaft,
Frage,
wenn man das...
Die Frage ist, ob er jubelt.
Der ist natürlich ja ekelhaft.
Er jubelt hier vor uns. Noah, die ist nicht an unsere Zuhörerin.
Es ist natürlich auch ekelhaft, dass der Ex-Spieler von Freiburg den Elfmeter schießen will. Wir bleiben live dabei. Ihr hört, die Freiburger sind weniger begeistert. Er nimmt Anlauf und versenkt. Er jubelt nicht, verhaltener Jubel. Trotzdem wenig Begeisterung bei den Freiburgern. Das soll es zum Spiel gewesen sein, glaube ich.
Die nächste Aufnahme erfolgt dann im Wolfsburger weltbekannten McDonald's.
Bis dahin, tschö mit euch. Jetzt sind wir wieder da, nicht aus dem Wolfsburger McDonald's, sondern aus meinem Zimmer wieder. Wir melden uns wieder aus Berlin, sind wieder gut angekommen. Jungs, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Katerstimmung heute, obwohl wir keinen Kater haben, aber irgendwie ein bisschen von dem langen Ausflug, Müdigkeit. Brian sitzt natürlich die Niederlage noch ein bisschen in den Knochen, kann ich mir vorstellen. Wie sieht's aus?
Ja, ich würde nicht sagen Katerstimmung, aber so eine sonntagbetrübliche Stimmung. Wetter in Berlin ist mal wieder typisch für diesen Winter, grau, gräulich, am gräulichsten. Und irgendwie ist alles so ein bisschen ruhig, die Stadt. Und irgendwie, ja, ich würde es nicht als Katerbestimmung schreiben, Stimmung beschreiben, sondern als entspannte, etwas leicht betrübliche, melancholische Berlin-Stimmung.
Wir müssen gerade lachen, weil ich hier wehgetan hat. Ist okay, Walle. Es ist schwierig zu sitzen.
Ja, das hat schon wehgetan. Ja,
okay. Man hat sie angesehen. Nee, ich hatte heute Morgen, als ich aufgewacht bin, schon ein bisschen Katerstimmung. Ich habe mich ja dann, als wir uns verabschiedet haben, bin ich nicht heimgegangen, sondern noch bei einem Arbeitskollegen auf dem Geburtstag vorbeigeschaut. Da gab es auch noch ein bisschen Bierchen. Und die haben sich mit den Bierchen, die wir über den Tag getrunken haben, summiert.
Hat sich dann alles ganz schön was zusammengekommen.
Es war nicht wenig.
Nee.
Also ich kenne ein paar Leute, die werden da abgegangen.
auch wenn sie uns verweigert haben, Bier auszuschenken in Wolfsburg im Stadion, wir haben dann doch noch einen guten Abend hinbekommen.
Genau, ja. Nee, das war eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, heute Morgen hatte ich so ein bisschen Katerstimmung. Ja. Aber sonst passt alles. Walle und ich waren noch im Gym, haben unsere Beine zerstört. Ja,
ich war im Rewe im Ostbahnhof, ist auch mal ein Erlebnis.
Warst du da?
Ja, tatsächlich. Ja. Also Ostbahnhof-Gelände in Berlin ist wirklich schon extrem down. Also wirklich krass. So, du bist es gibt
schönere Ecken.
Es gibt wirklich schönere Ecken, es ist wahnsinnig irgendwie so abgefuckt.
Wolfsburg soll schön sein.
Ja, Wolfsburg ist einfach so sauber, abgeschleckt. Man merkt so richtig, dass da schon Geld ist in dieser Stadt, aber halt ist kein schön. Leben.
Genau, ja.
Es ist ja eine Stadt, ich weiß nicht, die wurde vor 100 Jahren gebaut. Im Zuge dessen, dass da halt eben das VW-Werk entstanden ist und das sieht man dieser Stadt einfach meiner Meinung nach
an. Ja, das stimmt schon so.
Es gibt ja auch keine Altstadt, glaube ich, und so Sachen.
Ostbahnhof ist anders als Wolfsburg im Sinne von, das ist halt echt nicht sexy. Das ist echt nicht schön. Nee.
Also, ja. Aber da sind wir schon beim Thema. Ihr habt ja jetzt hoffentlich alle unsere Aufnahmen aus dem Stadion von der Fahrt gehört. Ich glaube, man hört uns an, wir hatten auf jeden Fall trotz der happigen Niederlage für den SC einen recht schönen Ausflug eigentlich. Ja, wollt ihr noch ein paar Worte drüber verlieren oder haben wir da jetzt schon genug drüber verloren?
Ich würde einfach sagen, dass es mir mega viel Spaß gemacht hat, die ganze Aktion drum und dran. Es war eigentlich auch eine unkomplizierte Aktion und ich liebe so Aktionen, wo man nicht viel machen muss. Ich meine, wir sind hier in den Zug eingestiegen, direkt angekommen, Rückweg über Braunschweig mit viel Wartezeit.
Kann man mal machen.
War ein bisschen nervig, ja.
War aber im Sinne easy. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, uns Feedback gibt, ob euch das gefallen hat, dass wir diese Snippets gemacht haben im Stadion auf der Fahrt.
Bisschen Atmosphäre reingebracht
genau,
haben.
Genau, so Podcast, sollen wir das machen, wenn wir jetzt zum Beispiel ins Olympiastadion gehen in 2-3 Wochen.
Ja, können wir wieder machen. Das ist eine
gute Idee. Oder zur Union. Oder in die Regionalliga.
Es gibt ja einen unter uns, der geht zur Union.
Ja.
Vielleicht kann er ja Snippets da aufnehmen und wir reden dann in der Folge am Sonntag darüber.
Ja, einer von uns hatte ein bisschen Kartenglück bei Union bestimmt.
Ja, weil er hat mit dem Kartenvergeber geschlafen. Gibt es sowas, einen Kartenvergeber?
Weiß ich nicht. Einen Kartenauftreiber.
Ich wüsste gar nicht, wie ich schlafen soll, wenn ich da in Karten komme.
Also, ich würde mal bei den Spielern anfangen, das ist gute Chancen.
Ich schlafe nicht mit den Spielern, aber wenn du willst, gerne.
Ich fand es auch richtig gut.
Dass wir den Spielern schlafen,
ja,
ist gut.
Ja, da möchte ich mich jetzt einfach gerade dazu nicht äußern. Nein, ich fand es auch richtig cool. Ich fand es einen schönen Ausflug. Hat Spaß gemacht, trotz allem. Das Spiel war wirklich enttäuschend. Krass enttäuschend. Und das tat mir fast leid für euch eigentlich. Weil sowohl die Stimmung nicht krass jetzt war, bei den Wolfsburgern, auch bei der Freiburger Kuppe, so ehrlich muss man sein, es war jetzt nicht die bombastische Stimmung. Klar, bei so einem, Spielstand ist auch nochmal schwierig vielleicht.
Vor allem es ist ziemlich schnell... die Stimmung ist ziemlich schnell gekippt, weil das erste Tor nach 60 Sekunden
fiel. Ja, ja.
Ja, also
man muss sagen, bis dahin war es sehr euphorisch.
Ja, die ersten 60 Sekunden war Freiburg, also die Freiburger Fans waren da richtig auf Push, die haben ja auch diese Pyros angezündet.
Ja.
Das war richtig cool, also es ging richtig ab und dann fiel ein Tor.
Und dann war es ja dann noch ganz gut, da haben sie ein bisschen aufgespielt, dann 2-0 gefallen und dann habe ich das Gefühl, auch die Stimmung in der Mannschaft ist nicht auf der Funke, denn die Fans hatten eigentlich auch nicht auf die Mannschaft drüber gesprungen. Es war generell alles ein bisschen absurd, weil dann die Spieler auch nach dem Spiel direkt in die Katakomben gelaufen sind, obwohl eigentlich traditionell die Spieler sich bei den Fans nach dem Spiel bedanken. Das war, glaube ich, für viele...
Wir müssen aber auch sagen, dass wir nicht wissen, ob sie nochmal rausgekommen sind, weil wir das dann gegangen sind.
Ja. Aber es war auf jeden Fall, fand ich, für den ersten Moment ein bisschen verwirrend. Wobei anscheinend Schreich in der PK sich das dann auf seine Koppe genommen hat. Summa summarum muss man sagen, war, finde ich, ein lohnenswerter Ausflug. Wir haben Wolfsburg abgehakt. Ich glaube, wir müssen die wieder hin. Das ist schon mal gut. Und haben damit, finde ich, die Bundesliga und die Bundesliga-Rückrunde gebührend eingeläutet.
Ja, das stimmt. Ja, aber dann lass uns doch mal kurz zum Sportlichen eigentlich auch noch kommen, was das angeht. Also ich fand, das war an sich irgendwie auch ein komisches Spiel. Also weil... Ich finde, Freiburg hat sich einfach keine Torchancen erarbeitet. Ich verstehe auch nicht, warum sie immer zwanghaft versucht haben, den Ball ins Tor zu tragen. Ja. Also die haben niemals irgendwie aus der zweiten Reihe was probiert. Und irgendwie dubios war auch das Wolfsburg irgendwie. Ich habe jetzt keine Stats, aber die hatten auch nicht viele Torschüsse. Aber die Torschüsse, die sie halt hatten, sind halt reingegangen.
Ja.
Also das war irgendwie, es war ein brutales Mittelfeldgeschiebe die ganze Zeit der Ball. Und dann ist er aber halt irgendwie nur in ein Tor die ganze Zeit reingefallen. Deshalb... Also ich fand sportlich gesehen auch irgendwie ein total komisches Spiel.
Kann ich dir nur zustimmen. Also ich muss dazu sagen, Freiburg erzielt die meisten seiner Tore natürlich über Standardsituationen.
Mhm.
Und wenn Vincenzo Grifo da ist, der eben diese Standardsituationen schießt, fallen halt auch weniger Tore. Und ich habe immer das Gefühl, wenn dann mal so ein Tor auch aus dem Nichts fällt, durch eine Ecke, dann ist das Spiel auch nochmal ein bisschen anders gestellt, dann spielt Freiburg auch nochmal anders. Und ich glaube, das hat auch extrem gefehlt. Also
Es kann sein, dass es
nicht an einem Spieler festmachen,
nein, dass 6-0 nein, ist. Das überhaupt nicht. Will ich auch gar nicht. Ich will, nur eine, warum auch Freiburg das immer, Freiburg ist ein Spiel, eine Mannschaft, die spielstark ist, vor allem im Mittelfeld, und dann aber den Ball eben, wie du schon gesagt hast, immer ins Tor tragen will, ja, und nicht ansatzlos mal aus der zweiten Ecke schießt.
Ich muss sagen, aus dem Spiel gestern,
aus der zweiten Ecke.
Was ich eigentlich aus dem Spiel mitgenommen habe, ich weiß gar nicht, ob das auch, euch auch so aufgefallen ist oder ob ihr das so wahrgenommen habt, ich fand, Maximilian Arnold hat das Mittelfeld recht gut dominiert.
Ja.
Ich weiß nicht, wer bei Freiburg da spielt, Maxi Eggestein. Also gegenüber Arnold, weißt du, so
ja, auf ja, der Position. Ja, Eggestein und Höfler, ja.
Die hatten keine Chance gegenüber Arnold. Also du hast Arnold angemerkt, so der Typ hat auf jeden Fall Erfahrung und Talent und der hat das Spiel ein bisschen schon dirigiert.
Ja, das ist der beste Sechser der Liga, sag ich ja
immer. Genau, sag ich nur immer ein bisschen ein Witz. Hm. Nee, aber auch was Walle gesagt hat.
Ich war der sympathischste Sechser,
dem können wir
uns drauf einigen.
Ah, ja, das
war schwierig.
Oh, ja, nee, okay, ist egal, aber ich kann der Walle zustimmen, das war jetzt von dem... vom Fußballerischen her jetzt kein attraktives Spiel. Also wir haben irgendwie keine Glanzparade gesehen, keinen geilen Schuss aus der zweiten Reihe.
Nein, es gab ja auch nicht viele Torchancen. Es gab halt einfach die 6 Tore und mehr halt aber auch nicht. Was das hört sich dann immer so nach so einem Spektakel an, wenn 6-0 ausgegangen ist. Aber das war wirklich...
Es war ein müdes Spiel eigentlich.
Es war ein sehr fahriges Spiel. Und dann hat es irgendwann noch angefangen zu schneien. Es war arschkalt. Es hat irgendwie alles ineinander gepasst. Diese trübe Stadt, dieses halbleere Stadion.
Das war generell die Stimmung in dem Stadion war auch total... Ich habe das Gefühl, dass das für die Leute, die da hinkommen, letztlich einfach eine anderthalb Stunden Berieselung ist.
Beschäftigung.
Aber, ja, Beschäftigung. Ja. Nicht der Eventcharakter, den es vielleicht bei anderen Bundesligisten hat, auch vielleicht, wenn man in Freiburg ist, meiner Meinung nach. Ich habe immer eine interessante Statistik von gestern rausgesucht.
Ja.
12-9 Schüsse für Wolfsburg. Aber das Interessante sind die Schüsse aufs Tor.
Ja.
Und da ist es interessant, da hat nämlich von den 12 Schüssen sind 10 Schüsse von Wolfsburg aufs Tor gegangen. 10 Schüsse.
Ja, 10.
Aber nur einer von Freiburg.
Ja, das ist halt echt krass.
Und da hat einfach
ja
die gesagt, Präzision.
Die haben sich gar keine Torschancen erarbeitet. Also da kam ja nichts bei rum.
Ja, eben, wenn dann nur unpräzise Schüsse neben oder ans Tor. Aber wie gesagt, ich glaube auch, der Verein Wolfsburg an sich ist da auch einfach nicht der Verein, der dann eben ein überzeugendes Bundesligaspiel macht. Und
Ja.
Ich schau gerade meine Kollegen hier an und ich weiß nicht, was hier los ist. Also technische Probleme.
Es kann nicht wahr sein. Jungs, jede Woche ist mein Handy hier doch zum Aufnahmen. Ja. Deshalb, wenn ich was nachschauen will, brauche ich halt ein Handy von euch.
Sag mir doch, also ist das so Safari schwer, ist hier unten, WhatsApp ist hier oben. Was willst du denn suchen,
mein Schatz? Ich wollte gern den Rückrundenauftakt allgemein ansprechen. Deshalb hätte ich jetzt gerne den Spieltag gesehen.
Ach so, sorry.
Wie denn die anderen Spiele
sind. Geh auf One Football.
Ja, das habe ich doch gerade gesucht, aber du hast mich nicht lassen.
Ja, weil ich wusste nicht, was du willst. So, Schatzi. So,
also,
ich wollte den Rückrundenauftakt ansprechen.
Das muss man sagen,
einfach. Ich finde, wir haben jetzt genug über dieses Freiburg-Spiel gesprochen.
Ja.
Weil es auch eigentlich einfach ein sehr fahriges Spiel am Ende des Tages war. Und wir haben ja auch Live-Aufnahmen geschickt. Und deshalb wollte ich jetzt eigentlich mal noch zu den anderen Spielen kommen, die ja auch dieses Wochenende waren.
Zum Beispiel?
Angefangen mit Leipzig-Bayern. Wo man sagen muss, Bayern, muss man noch kurz was dazu sagen, kurz schnell nochmal einen Sommer transferiert, ne?
Ja, schon krass.
Sommertransfer im Winter.
Haben sie den Sommer im Winter geholt?
Ach, ihr seid so deutsch.
War natürlich der identische Joke innerhalb von 20 Sekunden. Also ja, was halten wir überhaupt davon?
Ja, auf jeden Fall ein Bombentransfer, ne? Als Ersatz ist der zweitbeste Keeper der Liga. Ich habe euch letztens eine Statistik geschickt, ne? Was zum Beispiel Spiele ohne Gegentor angeht.
Ja.
Und übrigens, Roman Bürki auch in der Top 10 vertreten, überraschenderweise, finde ich. By the way. Und ich finde es natürlich ein guter Transfer. Für den Preis auch extrem gut. Und ich glaube, damit haben sie keinen Fehler gemacht. Ich glaube, das ist...
Wie alt ist Sommer?
34,
ja. Für einen Torwart, okay.
Es gibt an dem Transfer extrem viele Dinge, die mich eigentlich stören. Und ich bin da, auch wenn ich Bayern-Fan, extrem offen. Ich finde es wirklich schade, dass Bayern sich den zweitstärksten Keeper der Liga geholt hat und den nicht bei Gladbach gelassen hat. Denn ich denke, mit Sommer hatte Gladbach auf jeden Fall noch eine Chance, irgendwie gefährlich zu werden, wenn sie gegen Bayern spielen. Wir haben gegen Gladbach überhaupt keine gute Bilanz in den letzten Jahren. Die haben uns einmal 5-0 in der Liga geschlagen und einmal 5-0 im Pokal geschlagen. Zweimal.
Echt?
Ja. Okay. Und das finde ich einfach dumm und schade. Klar, das ist, was die Leistung angeht, der zweitbeste Torhüter, wie Noah gesagt hat, wenn wir das nach den Spielen zu null bewerten. Ich finde es einfach nur, wie gesagt, dumm, weil da kommen diese ganzen Anschuldigungen immer, dass Bayern die Liga kaputt kauft. Und wenn man das jetzt sieht, okay, die haben jetzt Leimer von Leipzig geholt für die nächste Saison, die haben jetzt Sommer von Gladbach geholt, ist das halt wirklich ein Beweis dafür. Und ich finde es einfach dumm. Ich finde es auch vor allem schade gegenüber Sven Ulreich. Genau, der macht seinen Job immer gut. Also immer, wenn er gebraucht wird, ist er da. Der hat einmal vor 4 Jahren einen dummen Patzer gegen Benzema im Rückrundenspiel Champions League gemacht, gegen Real Madrid. ja, klar, du brauchst wahrscheinlich einen sichereren Torwart als ein Sven Ulreich, aber der hätte in der Liga auf jeden Fall die Leistungen gebracht.
Ja, ich verstehe das halt nicht so ganz. Warum hat Bayern dann die Personalie Sven Ulreich über? Also warum gibt es die Personalie zweiter Torhüter? Die Personalie zweiter Torhüter gibt es für den Fall, dass der erste Torhüter ausfällt. Mhm. Punkt. Also, wenn man aber konsequent den zweiten Torhüter nie dann einsetzt, wenn der erste Torhüter ausfällt, für was habe ich ihn dann? Dann spart euch doch das Geld und habt eben gar keinen anderen Torwart, sondern spielt immer nur mit Neuer und kauft dann halt, wie ihr es jetzt gemacht habt, einfach einen neuen Torwart, wenn der verletzt ist. Ich finde es halt Quatsch. Und vor allem, was ich euch vorhin auch geschickt habe, was Bayern-Legende Sepp Maier auch gesagt hat, stimme ich zu 100% zu, der hat gemeint, er versteht nicht, warum der Verein für zig Millionen ein riesen Nachwuchsleistungszentrum aufbaut und es nicht hinbekommt, das
ist kompletter Quatsch.
Ein Talent aufzuziehen.
Kompletter Quatsch.
Was?
Da muss ich dir komplett widersprechen.
Warum kriegen die das nicht hin? Ein Torwart
Es ist doch ganz klar, dass du jetzt keinen aus dieser Situation, wir haben doch jetzt eine ganz bestimmte Situation gerade. Ich verstehe den Punkt erstens, dass man sagt, dass Bayern die Liga kaputt kauft, und der zweite Punkt, dass man nicht hinbekommt, aus der eigenen Jugend einen Torwart hochzuziehen. Aber wir haben doch hier die Situation: Neuer ist überraschend verletzt, ne, war nicht absehbar, hat sich ja das beim
Spiel. Ja gut, Verletzungen sind meistens überraschend.
Ja, aber ich glaube,
der SC Freiburg plant die Verletzung von Grifo immer.
Ja gut, aber eine normale Verletzung auch von einem Torwart dauert nicht ein halbes Jahr.
Was ist denn eine normale Verletzung von einem Torwart?
Sagen wir mal, er hat eine Prellung und dann geht es vielleicht 3-4 Wochen.
Ja, aber der kann sich auch sein Kreuzband reißen.
Kann passieren, aber es ist eigentlich nicht üblich, dass ein Torwart eine ganze Rückrunde ausfällt erstmal.
Es ist nicht
üblich. Das ist nicht üblich.
Ist aber auch schon mal vorgekommen bei Neuer.
Ist schon mal vorgekommen, ja. Aber es ist doch, also das ist doch eine bestimmte Situation, die wir jetzt gerade ansprechen. Und da kann ich schon verstehen, dass man, wenn man einen Jugendtorwart hätte, den nicht ins kalte Feuer schmeißen kann. Klar, bei einem Feldspieler ist
es... Du hast es falsch verstanden. Du hast das ganze Argument falsch verstanden. Es geht nicht darum, dass der Jugendtorwart jetzt einspringen würde. Es geht allgemein betrachtet darum, dass es keinen Jugendtorwart bei Bayern gibt anscheinend, der auf dem Niveau spielen würde, dass man sagen kann, okay, den könnten wir jetzt spielen lassen.
Du kannst keinen Jugendtorhüter aus der Jugend, egal in welcher Situation, einfach in so einem wichtigen Verein einfach so reinschmeißen.
Verstehst du
es nicht? Beide spricht gerade ein bisschen
aneinander. Genau, es geht nicht darum, einen A-Jugendtorwart jetzt einzuwechseln. Es geht darum, dass Bayern es in den letzten Jahren nicht hinbekommen hat, über die Jahre einen Nachfolger für Manu Neuer
heranwachsen zu lassen. Ja.
Wie kann das sein, dass man zig Millionen in der Nachwuchsleistungszentrum
investiert
und das nicht hinbekommt?
Da muss ich aber mit euch beiden meine ich Sepp Maier und dir, Walle. Sepp Maier, wenn du mir zuhörst, tut's mir leid, ein bisschen widersprechen. Bayern hat eigentlich aus der eigenen Jugend einen ganz guten Keeper, der ist gerade ausgeliehen oder ich weiß nicht, ob sogar verkauft, an Austria Wien. Der heißt Christian Früchtl. Ich muss gerade nochmal googeln. Der wurde wirklich jahrelang für das nächste Top-Talent, für den nächsten Oliver Kahn gehalten. Ich denke, bei ihm hätte man auf jeden Fall einen Nachfolger für Neuer heranwachsen können. Problem war nur bei ihm, bei Christian Früchtl, dass der Berater wollte, dass er die Nummer 2 ist, als Ulle zu Hamburg gegangen ist. Und hat Bayern gesagt, nee, er ist noch zu jung, weil damals war er noch 18 Jahre alt. Das ist 2000 Jahre.
Wer war damals Nummer 2?
Das ist eine sehr gute Frage.
Rainer. Pepe Rainer.
Pepe Rainer. Nee, Rainer war 2013, 2014, 2015. Mit Guardiola. Nübel. Nübel, stimmt.
Das ist ja auch der Torwart, um den es geht.
Der nächste
das
Transfer.
Aber genau, das ist ja der Nachfolger für Neuer.
Da hat man Schalke wirklich den Nummer 1 Torhüter weggekauft, der in überragende Saison bei Schalke gespielt hat und hat den völlig, der hat eine halbe gute Saison gespielt und dann hat man den völlig überzogen, schnell, direkt verpflichtet und dann danach war er übrigens bei Schalke nur noch scheiße.
Das finde ich halt wirklich schade als Bayern-Fan. Es gibt ein paar Bayern-Fans, die finden das geil, aber ich finde das unfassbar kacke, dass man junge Spieler von Vereinen, die wirklich gerade eine starke Saison machen, wie zum Beispiel Jan Schlaudraff, Oliver Baumjohann, kennt ihr den noch? Oliver Baumjohann.
Du meinst Benjamin Baumjohann.
Heißt nicht?
Nein, Oliver. Der heißt nicht Oliver, wie heißt der?
Doch.
Alexander.
Alexander Baumjohann, stimmt. Der war dann auch bei Schalke danach.
Oliver Baumann und Alexander Baumjohann.
Stimmt, sorry. Das ist einfach dumm. Das mit Nübel war genau dasselbe. Denn überraschenderweise hat ja Neuer, nachdem Nübel verpflichtet wurde, nochmal so eine Wende bekommen, so einen zweiten Frühling in seiner Karriere und war plötzlich Welttorhüter danach.
Ja, aber vielleicht war das auch tatsächlich doch der andere Gedanke dahinter, dass Neuer so ein bisschen Druck bekommt. Ist ja auch auf der
Gedanke. Kann auch sein, aber ich finde es nur schade.
Ich stimme dir auch auf jeden Fall zu. Ich würde einen Gedanken noch zu Sommer und dieser ganzen Sache festhalten. Also erstens eben spezielle Situation. Stammtorhüter fällt eine halbe Saison aus.
Das ist keine spezielle Situation.
Ich finde, das ist eine spezielle Situation.
Da muss ich nur
das ist doch jetzt nicht,
also, jederzeit eintreten, der
Fall. Ja, aber es ist doch jetzt wirklich nicht, also damit hat er jetzt bei Bayern auch mit der Situation, dass es keine Nachfolge gibt und Ulle jetzt vielleicht auch nicht eingesetzt werden soll oder will, gewollt ist, auch niemand damit gerechnet.
Er will nicht.
Jetzt, aber jetzt noch mal ganz kurz.
Ja.
ich halte das einfach für ein gewisses Window of Opportunity von beiden Seiten, wo Bayern gesehen hat, okay, da haben wir einen sehr, 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 sehr guten Torhüter bei Gladbach, der aber auch genauso wechselwillig ist, bei einem größeren Verein zu spielen. Und das waren zwei Seiten, die wollten, und das ist für mich kein, in dem Sinn, kaputtkaufen in der Liga. Ich weiß nicht, was bei Nübel war. Ich weiß nicht, was bei Fiete Ab war, aber ich finde, in diesem Zusammenhang war schon ganz klar, dass Sommer weggehen wollte, ja, entweder im Sommer oder im Winter. Und deshalb glaube ich, dass damit dieser, durch diese Einigkeit von beiden Seiten, das finde ich, weniger kritisch gesehen werden kann und vielmehr als Vorteil von beiden Seiten.
Ich verstehe halt nicht, wie der FC Bayern München als so großer Verein, wie er sich immer schimpft, einer der größten Vereine der Welt, nicht so weit plant, dass man sagt, okay, es könnte der Fall eintreten, dass unser erster Torwart sich langfristig verletzt. Ja, und dann kriegen sie es nicht hin, dann verstehe ich nicht, warum diese Position, die ist dann einfach fehlbesetzt. Ja, also, kurz, aber sie brauchen die Personalie Ulreich einfach nicht.
Wenn dein Sportdirektor Salihamidžić ist, dann kannst du auch wirklich nicht extrem viel erwarten. Hm. Ich halte wenig von dem Typ.
Ich glaube,
weniger als nichts.
Aber Bayern-Fans sind arg streng zu dem, finde ich. Also mega. Wenn du überlegst, was der für Spieler auch schon an Land geholt hat, dann geht auch schlechter.
Wer denn? Grevenberg sitzt seit einer Saison auf der Bank, macht Nada.
Naja, ja, aber der Musiala geholt.
Ganz kurz. Musiala war vor ihm und Musiala wurde mit Anthony Davis rübergekauft. Continue. Alfonso Davis war davor schon abgeklärt.
Anthony Davis.
Ja, Alfonso Davis war vor.
Vornamen haben wir es heute. Ja, ganz kurz zu der Causa Salihamidžić finde ich auch, muss ich da Walle ein bisschen zustimmen. Also, das ist Jammern auf hohem Niveau.
Mega. Überleg mal, was andere Bundesliga-Vereine ja, für Spieler im Land ziehen, Alter.
Und dazu muss man sagen, es ist sicherlich nicht so koordiniert, wie vielleicht Sportdirektor sein sollten. Ja. Das sollte man vielleicht kritisieren. Und auch in dem Zusammenhang muss ich auf jeden Fall recht geben. Klar, es ist nicht proaktiv nach vorne gedacht, wenn man nicht einen gescheiten zweiten Torhüter hat. Das wäre Nübel gewesen, den hat man nur verkauft.
Ich finde aber auch...
Verliehen.
Das mit dem gescheiten Torhüter, wie gesagt, Sven Ulreich ist kein schlechter Keeper, macht seinen Job immer gut. Man
hat er das letzte Mal wirklich konstant mehrere Spiele am Stück gespielt.
Ja, eben, er kriegt ja nicht mal die Chance.
Ja,
warum sollte er es tun? Weil Neuer ist so gut, warum?
Ja, genau, weil ja jetzt der Fall da ist,
genau, wo du es eben brauchst. Das finde ich aber auch dumm von Bayern, dass sie nicht... nicht klar machen können, so hey, Ulle, du gehst, also Sven Ulreich, du gehst beim Pokalspiel ins Tor, so wie es
Neuer nicht zulassen.
Aber irgendwo musst du halt als Manuel Neuer checken, dass du 36 bist. Manuel Neuer
ist ein Arschloch.
Nein, ist kein Arschloch. Wir lieben hier Neuer. Bro, du bist Schalke-Fan, da ist was anderes. Ich verstehe es schon. Nee, aber Neuer ist eigentlich schon also der größte Torhüter aller Zeiten.
Ja, das ist ja klar.
Es ist ein Segen, dass er beim FC Bayern ist.
Daran widerspreche ich dir nicht.
Er ist halt wahnsinnig.
Er ist halt menschlich auch ein ganz Arschloch.
Weiß nicht.
Oh. Ist auch, ich glaube, es ist gar nicht, wahrscheinlich. Er ist auf jeden Fall selbst, er überschätzt sich selber.
Das stimmt, ja.
Um zu dem eigentlichen Thema zu kommen, es hat Bayern jetzt auch nicht viel geholfen. Mit rumbekleckert haben sie sich auch nicht am Freitagabend. 1-1 gegen Leipzig, das ging schon mal souveräner.
Vor allem hat Bayern das Riesenproblem, dass Upamecano sich die ganze Saison geschont hat, dann eine WM gespielt hat, wie sie
seinesgleichen sucht.
Cannavaro gespielt hat 2006, im Endspiel wirklich genial war, trotz der drei Gegentreffer, fand ich, hat Upamecano ein richtig starkes Endspiel gemacht.
Auf jeden Fall, also er hat Top-Leistung.
Und jetzt schont er sich wieder für die EM24 und kickt so kacke. Das Gegentor geht zu 80% auf Upamecanos Kappe.
Ich glaube, dass das ganz viel auch mit dem Kontext zusammenhängt. Nationalmannschaft, gleiche Sprache, alle...
Bei Bayern spricht ja auch die Hälfte Französisch.
Die ganze Viererkette spricht doch Französisch.
Ja. Aber ich glaube, der Kontext ist, das sieht man häufig. Es gibt ja Spieler, die in der ersten Mannschaft ganz anders spielen als beim Verein.
Klose Podolski, jahrelang Ding. Ja, stimmt. Aber nee, nur zum Rückrundenauftakt. Also Bayern, es war jetzt nicht so glanzvoll, aber wenn ihr bedenkt, so Leipzig ist eine der Mannschaften, die auf den Titel kandidieren könnten. Deswegen finde ich jetzt eine Unentschieden, ist jetzt auch keine Blamage. Bayern hat das Spiel lange teilweise, was ich vom Kicker mitgelesen habe, dominiert. Das heißt, es war eigentlich ein okayer Rückrundenstart.
Zumal natürlich die Verfolger aus Freiburg wieder gepatzt haben.
Genau. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass, falls ihr so wie ich auch Tipico spielt, wenn Bayern ausrutscht, könnt ihr fast davon ausgehen, dass der nächste Verfolger der Bayern auch ausrutscht.
Ja.
Das war die letzten 10 Jahre mit Dortmund so.
Frankfurt hat gewonnen.
Ja, nee, ich glaube auch, dass...
Gegen Schalke.
Aber Freiburg und Frankfurt spielen jetzt wieder gegeneinander, nehmen sich die Punkte weg. Also.
So, und da kommen wir nämlich schon zum nächsten Spiel. Der glorreiche S04 ist auch in die Rückrunde gestartet gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und ich habe ja nur den Live-Ticker gesehen während dem Spiel und es dann am Ende des Tages wieder 3-0. Ist jetzt keine große Überraschung als Schalke-Fan. Allerdings habe ich mir heute Morgen die Highlights angeschaut.
Und Frankfurt hatte 3 Schüsse aufs Tor. Schalke hat 3-mal an den Pfosten geschossen. Und das ist halt einfach so ärgerlich, wenn du auf dem letzten Tabellenplatz mit 9 Punkten stehst, gegen Frankfurt ein gutes Spiel machst und dann 3-mal an den Pfosten schießt und dann mit leeren Händen nach Hause gehst. Und das ist richtig bitter und das tut richtig weh.
Denkst du, das ist jetzt bei der Mannschaft so, okay, shit, wir haben gut gespielt und haben verloren, es fällt jetzt alles auseinander? Oder denkst du, die sagen sich gerade in der Kabine, hey, wir haben gegen eine gute Mannschaft, Frankfurt spielt international, wir haben gegen die gut gespielt, das heißt, wenn wir diese Leistung in einem Spiel bringen, in den nächsten Spielen bringen und gewinnen wir, denkst du, es kommt eher so oder fällt jetzt auseinander?
Ja, das kommt jetzt auf den Trainer an. Das sind ja die Eckpunkte, wo es jetzt auf den Trainer ankommt, wie er mit der Mannschaft umgeht, wie er das umgedeichselt bekommt. Ich meine, Trainer und Profifußball müssen den Profis nicht erklären, wie sie im Pass spielen. Die müssen ihnen auch nicht erklären, wie sie aufs Tor schießen. Sondern die müssen da jetzt, in der Situation müssen sie da sein und müssen ihnen jetzt zeigen, gut, wir müssen das Positive aus dem Spiel rausziehen. Und das muss ich sagen, war eine harte Nuss jetzt. Ist schon schade zu sehen eigentlich, dass die Mannschaft dann nochmal Gas gibt. Und ich muss eigentlich sagen, ich dachte, wir gehen sang- und klanglos unter, aber so war es dann doch noch.
Dachte, ihr macht in Freiburg.
Die Hoffnung ist noch da. Also wir sind noch nicht ganz
abgestiegen. Das ist ja das Schöne, also das ist ja wirklich, was ich immer das so bewundernswert am Fußball finde, ist das Thema Hoffnung. Weil du hoffst ja als Fan, außer es steht jetzt wirklich wie bei Freiburg gestern 6-0, aber eigentlich hoffst du als Fan immer, ja, irgendwas passiert noch. Ja. Irgendwo kommt noch das Tor. Ja. Irgendwie gewinnen wir oder irgendwie kriegen die da noch das Unentschieden raus. Also das liebe ich. Und das geht ja genauso über eine Saison hinweg, dass eben auch Schalke-Fans auch mal hoffen dürfen, in der Liga zu bleiben. Ja. Und ich glaube, ehrlich wir gesagt, hoffen. Ist natürlich auch bitter, dass auch so ein Konkurrent oder jemand, der natürlich in der ähnlichen Lage gerade ist, mit Bochum wieder gewonnen hat.
Ja, das ist ja genau das Ding. Das ist, wie kann es sein, dass die direkten Konkurrenten sind ja Bochum und Hertha.
Stuttgart-Hertha.
Genau, Stuttgart spielt heute Abend, soweit ich... Nee, Stuttgart hat gestern Abend.
1-1.
Ja. So, auch einen Punkt geholt. Bochum hat 3 Punkte geholt. Ja, jetzt ziehen sie uns langsam davon. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da noch ein bisschen hinterherkommen. So sieht's aus. Was war denn heute jetzt noch aktuell für ein Spiel? Dortmund hat gegen Augsburg
gespielt. Dortmund hat ein Hammerspiel gespielt, 4-3 gegen Augsburg. Natürlich hat auch der beste Innenverteidiger der Liga, Nico Schlotterbeck, getroffen.
Hat Allaire gespielt?
Er wurde eingewechselt, tatsächlich. Und zwar in der 62. Minute.
Nur zu Schlotterbeck, das fand ich gestern ganz witzig.
Und eine Torvorlage von Schlotterbeck
gewesen. Oh, also hier. Ne? Man of the Match. Das fand ich gestern witzig. Wir waren in dem SC-Fanblog. Und da haben wir gesagt, mit Schlotterbeck wird es schlimmer sein. Und da hat der Typ vor uns zugestimmt.
Ja, die Freiburger, also ich glaube, sie sind auch ganz froh gewesen, dass sie den Schlotterbeck losgeworden sind am Ende des Tages nach der ganzen Leistung in der Nationalmannschaft. Brian ist der letzte Mensch auf dieser Welt, der daran festhält, dass Schlotterbeck Fußball spielen kann.
Ja. Ich find den hervorragend. Aber gut, ich beziehe mich damit auf die Saison, die er bei Freiburg gespielt hat. Beziehungsweise auf die Saisons, die er bei Freiburg gespielt hat.
Ja, also wir sind auf jeden Fall wieder stark in die Bundesliga-Rückrunde gestartet. Wir haben den großen Winter-Sommer-Transfer von Bayern angesprochen. Wir hatten unseren gestern Ausflug noch mal ein bisschen rekapitulieren lassen. Ich würde sagen, es wird Zeit für unsere neue Rubrik, für unsere neue Tradition. Hannes hat uns wieder was mitgebracht. Es wird Zeit für ein Quiz.
Woo! Tatsächlich richtig happy mal wieder auf dem Quiz.
Ja. Wir kriegen sehr viel positives Feedback zu unserer Rubrik das Quiz. Rubrik das Quiz, weil unsere Hörerinnen und Hörer sehr gern mitquissen und auch sehr gern mitraten. Und ich habe jetzt wirklich schon von 2 Freunden, die euch nicht kennen, gesagt.
Hast du andere Freunde?
Von 2 Freunden
gesagt. Deine Eltern. Es sind deine Eltern.
Ist von 2 Freunden gesagt bekommen, dass sie erstaunt sind, was ihr alles für eine Scheiße wisst und dass da die meisten nicht mithalten können.
Sind die Freunde zufälligerweise Ulrich und Gabi?
So wie deine Eltern? Alles klar. Also, letztes Mal ging es ja in unserer Folge, es war unsere 10. Folge, deswegen ging es im Quiz um die Nummer 10 im Fußball. Dieses Mal ist unsere 11. Folge, deswegen dachte ich mir, geht's um
Nummer 11.
Die Nummer 9.
Genau. Es geht einfach generell um ein bisschen Fußballwissen. Auch so ein bisschen plumpes Fußballwissen, aber was ihr wissen könntet. Und es ist ein Mix aus international, aus Bundesliga und aus anderen Ligen. Okay, es sind nur 5 Fragen, es wird euch aber Spaß machen. Meine erste Frage ist, wollt ihr miteinander oder gegeneinander spielen?
Ist mir egal.
Irgendwie haben wir da noch nicht so eine richtige...
Nee, wir spielen einfach, es geht doch einfach nur um das Quiz, es ist doch egal.
Alles klar. Die erste Frage. Wie ihr wisst, komme ich ja aus Ecuador.
Oh.
Für die, die es nicht wussten, ich komme aus Ecuador. Oh. Ecuador spielt mit bei den südamerikanischen Qualifiers für die Weltmeisterschaft.
Ja.
Die gibt's ja schon länger. Meine Frage ist...
Wie meinst du, die gibt's schon länger?
Diese Qualifikationsspiele.
Ja, die gibt's immer.
Genau, das war einfach eine Einführung, du Lelle. Also, wer ist der All-Time-Goalscorer von den South American Qualifiers?
Boah.
Lionel Messi... Luis Suarez, Pelé oder Marcelo Martins, die größte Nummer 9 in der Geschichte Boliviens?
Das war eh der, sonst würde er die Frage gar nicht stellen. Hannes ist so berechenbar.
Ja, aber es... Nee, ich glaube, es ist Luis Suárez, ehrlich gesagt, aber...
Warum ist es nicht Pelé?
Gab es damals so Qualifizierungsrunden überhaupt?
Er hat gesagt, die gibt es schon immer.
Naja, vielleicht ist das auch der entscheidende Hinweis, weil, ich meine, Pelé wurde 58, 62, 70 Weltmeister. Mhm. Die Frage ist jetzt nur, wie hat sich damals Brasilien qualifiziert? Ich meine, Pelé hat zum Beispiel 62 sich erst bei der WM verletzt, davor hat er auch gespielt.
Nee, also eigentlich, ich
müsste jetzt keinen Aufsatz schreiben.
Ich wäre jetzt eigentlich, meine erste Antwort, wenn du keine Antwortmöglichkeiten gegeben hättest, wäre eindeutig Jefferson Farfán gewesen. Aber ich gehe auf den Bolivianer.
Ich gehe auf Pelé.
Also Pelé, Marcelo Martins. Die richtige Antwort ist Luis Suárez.
Ah, was? Suárez hat sollte sich immer auf die erste Choice.
Suárez hat 29 Tore, Messi hat 28 Tore. So, weiter geht's.
Luis Suárez.
Die genau selbe Frage, aber für European Qualifiers.
Oh, Europa. Also Europa. Wir sind immer noch ein deutscher Podcast.
Genau, sorry. Deutscher Podcast. Europa. Lewandowski, Miroslav Klose, Cristiano Ronaldo oder Thomas Müller?
Boah, das ist auch eine gute... Aber das ist wirklich... Also ich finde so Qualifizierungsrunden, die sind auch wirklich...
Also Lewandowski nicht.
Muss bedenken, der spielt halt mal Deutschland gegen Liechtenstein, dann kann halt Thomas Müller mal 2013 8 Buden geschossen
haben. Ich wollte gerade sagen, Deutschland-Liechtenstein geht in der Regel zurzeit 1-0 aus. Für Liechtenstein.
Ich sag Thomas Müller.
Thomas Müller?
Ja, ich gehe auf Ronaldo.
Richtige Antwort ist auch Cristiano Ronaldo.
Mhm.
Ja, mashallah. So, wir haben ja auch über... Tor? Also wir gucken gerade nebenher ein Spiel.
Oh, Hannes, du.
Ey, mir wurde gesagt, es kommt gut an. Wir gucken gerade nebenher Arsenal gegen Manchester United und ich habe auf Tipico mit einer Viererquote auf ManU getippt, deswegen bin ich gerade richtig happy.
So. Hannes muss immer das Spiel kommentieren, dass wir nebenher schauen.
Mir wurde gesagt, es kommt gut an. Wie gesagt, wir freuen uns über Feedback. Also.
Wir müssen über Bart Beckers reden.
Weil, genau, sein Berater verdient auch ein. Also,
Bro, wir müssen über Wout Weghorst reden. Irgendwann. Irgendwann. Nicht jetzt.
Okay, sorry. I got excited. Also, weiter geht's. Wir haben hier gerade über den Transfer von Jan Sommer gesprochen. Deswegen dachte ich mir...
Ich dachte, wir hätten über Weghorst gesprochen.
Auch. Wie viele Tore hat Cristiano Ronaldo geschossen überhaupt?
Bei den European Qualifiers? Ja. Ich weiß leider nicht.
Oh. Wie viele Tore hat Jan Sommer bei den Qualifiers geschossen?
Null. Wir haben gerade von einem Transfer gequatscht von Jan Sommer.
Ja.
Ich will jetzt von euch wissen, wer der teuerste Transfer... vor dem Transfer von Zidane von Juve nach Madrid war. Okay? Hä? Also, Zidane ist von Juve zu Real Madrid
gewechselt. 72 Millionen.
War damals der teuerste Transfer. Genau. Und wer war davor der teuerste?
Genau. War das Rivaldo, als er zu Barcelona gewechselt ist? War das Luis Figo, als er von Barcelona nach Real Madrid gewechselt ist? War das Maradona, als er nach Barcelona gewechselt ist? Oder war das Jürgen Klinsmann, als er nach Tottenham gewechselt ist?
Ich sag, es war Luis Figo.
Ja, ich glaube, ich war der Jürgen.
Also,
es war... Ich war schon kein Schitter, jo. Der Spätzle worden.
Es war Luis Figo, ja, als er von Barcelona nach Real Madrid gewechselt ist.
Ja.
Naja, Klinsi wäre viel witziger gewesen.
Auch eine der Legenden natürlich von beiden Vereinen wieder mal. Wie zusammen, wie der echte Ronaldo und so.
Was ich euch vorstellen kann, habt ihr die Doku von diesem Transfer mal gesehen? Von Luis Figo nach Real Madrid. Das war ein Riesending. Das war ja wirklich das Liebeskind von dem Publikum. Von Barcelona und ist dann in der Saison danach nach Real Madrid gewechselt. Also ist ja echt.
Das würde man vielleicht heute auch gar nicht mehr so sehen, glaube ich.
Also schaut euch die Doku an, die ist richtig gut. Also die ist echt geil.
Gute Frage wäre auch mal, wann war der letzte Transfer zwischen Barcelona und Real Madrid?
Ich glaube, es war Figo.
Nein, der echte Ronaldo, würde ich sagen.
Nee, Figo war. Oh, stimmt. Aber der ist nicht auf direktem Weg.
Wann war der letzte? Ja, stimmt. Ja.
Wann war der letzte Transfer zwischen Dortmund und Schalke?
Auch Felipe Santana?
Ja.
Felipe Santana, wer war noch?
Metze?
War das direkter
Transfer? Jens Lehmann, auch einer, der bei beiden gespielt hat?
Aber ich weiß nicht, ob es ein direkter war. Also Santana war ein direkter, bei den anderen weiß ich nicht, ob es direkter
war. Aber bei Felipe Santana, der war ja echt auch Publikumsliebling, ne?
Ja, krass. Also, weiter geht's. Wir waren gerade in Spanien, so von Barcelona nach Real Madrid. Deswegen ist meine Frage jetzt an euch.
Ich muss auch sagen, ich liebe, wie du das immer einleitest.
Ich dachte, jetzt kommt die Frage, das ist aber auf Spanisch.
Wer ist der Spieler mit den meisten Toren für die spanische Nationalmannschaft? Quasi der spanische Miroslav Klose. Ist es Fernando Torres? Ist es Juan Capdevila? Ist es Alfredo Di Stefano? Oder ist es David Villa?
Villa.
Ich gehe auf Villa.
Also, das war easy. Es ist David Villa.
David Villa ist mittlerweile, meiner Meinung nach, zusammen mit Luis Suárez einer der unterschätztesten Stürmer noch.
Mega. War stark, ja.
Also und Villa, klasse Huntelaar.
Ja, Hudela muss man auch in der Riege nennen, aber er ist nicht die Top-Riege, wie wir es war.
Hudela hat aber crazy viele Tore und Top-Beteiligungen. Also das ist immer bei den ganzen
Stars. Ja, Klaas-Jan Hudela hat auf jeden Fall auch die Bundesliga damals total bereichert.
Ja, mega.
Auch mit, ich finde, auch ganz ehrlich mit seiner Art.
Ja, good old days.
Letzte Frage. Die Frage ist jetzt ein bisschen generell, aber ja, ich glaube, ihr kriegt sie hin. Wer ist der Spieler mit den meisten Spielen für einen Verein? Sepp Maier?
In Deutschland?
Nee, generell. Ist es Sepp Maier für den FC Bayern, Ryan Giggs für Man United, Paolo Maldini für AC Mailand oder Cesare Maldini, der Vater von Paolo Maldini, auch für den AC Mailand?
Ganz schwierige Frage.
Sepp Maier?
Glaube ich.
Nee, wer war es danach?
Ryan Giggs.
Es ist nicht Sepp Maier, weil Karl-Heinz Rittl in Deutschland die meisten Spiele für Frankfurt gemacht hat. Deshalb ist es nicht Sepp Maier. Es ist
Ryan Giggs oder Maldini? Ich
glaube auch nicht Ryan Giggs. Das ist schon diese Zeit, wo man nicht mehr so viele Spiele gemacht hat.
Beide über 20 Jahre gekickt beim Verein.
Eben, Ryan Giggs hat auch schon relativ lang gespielt, also relativ alt noch.
Natürlich auch in England mit vielen Wettbewerben.
Eben, genau. Oh, ich gehe auf Ryan Giggs.
Ich gehe mit dir.
Also das ist Ryan Giggs. Tatsächlich. Mit 962, wenn ich nicht falsch liege.
Ist gar nicht so wenig.
Nee. Aber bei Maldini ist auch das Krasse. Du musst bedenken, Maldini hat seine erste Saison noch gegen Maradona verteidigt und einer seiner letzten Saisons gegen Cristiano Ronaldo.
Ja, das ist echt crazy. Also rein, wenn man das ein bisschen wieder mal romantisch betrachtet, Fußball, ist Paolo Maldini einer der allergrößten.
Komplett.
Ja. Oder generell die Familie Maldini, die über Generationen hinweg für diesen Verein geschaffen hat und geschafft und was weiß ich, was alles
erreicht hat. Der Sohn von Maldini spielt ja jetzt auch.
Aber Paolo Maldini wurde nicht Weltmeister.
Nee.
Oder wurde der 82 Weltmeister?
Nope. Nee, Maldini hat drei oder zwei Champions League Finale verloren, ein Weltmeisterfinale und ein Europameisterschaftsfinale. Also Maldini ist auch einer der größten Verlierer aller Zeiten, hat aber auch einer Spieler mit den meisten Titeln aller Zeiten.
Ja, schon auch echt eine Legende, ne?
Komplett. Wie viele Spiele hatte Ryan Giggs jetzt?
962.
Und mit 900, das war die letzte Frage, oder?
Ja.
Mit 962 sind wir an einer Zahl dran, über die ich mit euch auch noch reden wollte. Sind wir numerisch nah an der Zahl dran, über die ich mit euch reden wollte. Jetzt habe ich den Satz hinbekommen. Gestern ist eine Tausender-Marke geknackt worden von, bitte?
Was?
Achso, nee, ich meinte eigentlich Jürgen Klopp.
Achso, oh! Achso!
Stark!
Oh, scheiße!
Das war jetzt was man missverständlich.
Okay, das war jetzt ein awkward Moment. Also natürlich ist auch die Tausender-Marke, vielen lieben Dank an alle Hörerinnen und Hörer, danke Hannes für den Reminder. Und zwar haben wir die Tausender-Marke in Klicks auf unserem Podcast geknackt. Wir freuen uns, dass wir so viele Leute erreichen konnten damit und dass unser Podcast dann doch so gut ankommt. Und zur Feier des Tages schießt Nketiah gerade den Ausgleich für Arsenal gegen ManU. Die eigentliche Tausender-Marke, die ich mir gleich ansprechen wollte, war nämlich das eigentliche Thema, über das wir heute noch reden wollten.
Ja.
Und zwar den FC Liverpool und den FC Chelsea. Zwei ehemalige große Sterne der Premier League, die dieses Jahr eher eine fahrige Saison erwischen. Und in dem Zuge wollte ich auch noch die Tausender-Marke von Jürgen Klopp ansprechen, der 1000 Spiele als Cheftrainer krass auf der Bank saß. Krass.
Insgesamt, nicht bei Chelsea.
Nein, insgesamt, aber am meisten bei Liverpool.
Ja, klar.
Okay.
Genau,
okay. Ja.
Ach, auch als auch meisten bei Liverpool, die Station, wo er am längsten war.
Ne? Nee, ja, das weiß ich nicht, aber innerhalb von seiner Karriere waren die meisten Spiele bei Liverpool.
Schwierige Frage. Ich kann es, glaube ich, auch nicht komplett beurteilen, weil ich einfach zu wenig von den Vereinen weiß und gesehen habe, vor allem diese Saison. Ich finde den Vergleich schwierig, weil bei Chelsea ja die Rahmenbedingungen durch den Überfall von Russland auf der Ukraine so ein bisschen anders waren, mit Tuchel und so weiter. Also es sind, glaube ich, unterschiedliche Rahmenbedingungen, Kontextfaktoren, die da mit reinspielen, warum das bei beiden nicht läuft.
Mhm.
Bei Liverpool ist, glaube ich, so ein bisschen nach den vielen Erfolgsjahren so ein bisschen die Luft raus. Mit Darwin Nunes ein großer Transfer, der nicht eingeschlagen hat.
Mané, Säule dann
verloren. Genau, mit so Mané auch noch jemand, der verloren hat. Und ich glaube, dass dann auch die Mentalität von dem Jürgen Klopp nicht mehr viel hilft. Und bei Chelsea, wie gesagt, ist es ein Verein, der gerade im Umbau sich befindet, nach dem Weggang von Tuchel und nach dem Weggang von Abramovich, wo mit Todd Boehly jemand da ist, der sau viel Geld hat und sau viel Geld reinsteckt auch wieder, aber halt auch noch einen Trainer braucht oder ein Trainerteam, ein funktionierendes Trainerteam, das umsetzen kann, was er sich da vorstellt, weil Graham Potter ist ja nun Übergangstrainer in dem Fall. Und deshalb natürlich, und dann mein dritter Punkt wäre dazu noch, dass mit Newcastle natürlich noch ein Verein mittlerweile so aufgekommen ist, der natürlich einen Platz an der Spitze da auch hat und einer von den beiden eventuell auch dadurch verdrängt. Ja, das wären jetzt meine Takes dazu. Ich meine, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt.
Ja, ergänzend wollte ich dazu noch sagen, nicht nur Newcastle, sondern auch Arsenal, die die letzten Jahre eher im Mittelfeld verbracht haben, greifen jetzt gerade schwer auf den Meistertitel wieder mit an. Das heißt, da oben wird es dann ganz schön eng dann doch.
Und von dem, was wir uns gerade anschauen, würde ich sagen, nicht nur Arsenal ist wieder unter den Top-Mannschaften, sondern auch Man United bringt wieder gute Leistungen. Ja. Das war jetzt auf die letzten 5-6 Jahre betrachtet nicht immer so. Ja, damit sind jetzt wieder drei Mannschaften unter den wahrscheinlich Top 4, die halt vor 5-6 Jahren nicht da waren. Aber ich, ansonsten würde ich mich auch Brians These anschließen, dass einfach bei Liverpool die Luft raus ist.
Das ist jetzt nicht weltbewegende, soll genau, ich da
also, überlegen. Nee, aber ja, nee, machen. Aber es ist ja eigentlich das total halt spannend, so, dass die Luft da raus ist, weil eigentlich bis auf Mané ist doch eigentlich die Mannschaft weitestgehend gleich geblieben.
Genau, oder? Und ich denke, das ist auch das Ding. Es gab wenig Erneuerungen.
Also man, weil oft wird ja dann davon gesprochen, dass irgendwie die Achse zusammenbricht, aber die ist ja eigentlich beständig geblieben.
Also aber die werden ja auch älter, also zum Beispiel Jordan Henderson, ja. James Milner. Und Fabinho, die sind jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten. Und Minamino, der mal als Nachfolger von Henderson gehandelt wurde, ist jetzt auch nicht so eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Dieser Transfer von Darwin Nunez ist auch so crazy. Ist einfach unfassbar, was dieser Typ an Chancen liegen lässt. Und ist auf keinen Fall ein würdiger Vertreter von Sadio Mané. Ich denke, das ist auch so ein bisschen bei Liverpool das Problem. Bei Chelsea ist einfach die Tatsache, dass mit Todd Bowley ein Besitzer reinkam, der so typisch klischeehaft US-amerikanisch denkt, er kann jetzt bestimmen, was ist, dadurch halt so einen wirklich gewieften Taktiker wie Tuchel rausgeworfen hat und jetzt Graham Potter als
Chefcoach hat, Übergangstrainer.
Der nicht schlecht ist, ich meine, bei Brighton war der gut, aber wir sehen ja, Brighton ist immer noch stark, also wir haben den nicht gebraucht, beziehungsweise vermissen den nicht und das fällt alles ein bisschen auseinander. Und wir müssen auch noch bedenken, die versuchen sich jetzt gerade jetzt eine Mannschaft zusammenzukaufen, haben jetzt schon unfassbar viel Geld investiert in Spiele, jetzt wieder 100 Millionen ausgegeben.
João Felix und diesen Ukrainer.
Wie heißt der?
Mudryk.
Hat 100 Millionen
gekostet. Der sieht irgendwie aus wie ein kleiner Bruder von Haaland, finde ich.
Bro, aber vor 10 Jahren hat der 100 Millionen Ronaldo gebracht.
Digga, aber das ist auch so ein bisschen, natürlich wird es immer so ein bisschen Inflation und... Ja.
Aber ich finde es ganz interessant, wie du das beschrieben hast. Es sind zwei große Vereine, die aus unterschiedlichen Gründen gerade zugrunde gehen. Der eine, weil einfach die Luft raus ist, vielleicht so nach vielen Jahren Erfolg und die haben ihre Art und Weise zu spielen auch nicht erneuert und die Spieler werden älter. Und der andere einfach, weil halt diese Trainerbasis mit Tuchel, erfolgreich Champions League-Sieger 2021, halt weg ist.
Komplett.
Und jetzt versuchen die mit Geld eine Mannschaft da zusammenzuwürfeln.
Aber ist dann, wenn ihr sagt, die Luft ist raus bei Liverpool, ist ja eigentlich spannend einerseits, weil ja die Achse gleich geblieben ist und weil der Trainer auch immer der gleiche geblieben ist. Und eigentlich also ist dann die Luft auch bei Klopp raus.
Das ist, finde ich, ein interessanter Punkt, weil auch bei Dortmund war nach 7 Jahren die Luft raus.
Und bei Mainz auch. Das verfliegt das
jetzt. Ja, also es ist bei Klopp wirklich interessant. Ich meine, er ist, ich will jetzt nicht hier, ne, kein Hate gegen den Wahnsinnstrainer, einer der besten, den es jemals gab, mit Sicherheit. Aber er scheint auf jeden Fall irgendwann mal, wie viele Trainer natürlich, wenn sie lang da sind, auch einen gewissen, vielleicht auch irgendwelche gewisse Veränderungen zu verhindern. Man weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, was in Liverpool vorgeht gerade.
Was du gerade gesagt hast, ich glaube, da bin ich nicht ganz mit einverstanden. Ich habe noch nie gehört, gelesen, dass Klopp jetzt der gewiefte Taktiker ist. Ich denke, er ist ein guter Menschenkenner. Ich glaube, er kann die Leute auf jeden Fall motivieren.
Ich glaube, der ist nur Motivator.
Also ich glaube, er ist nicht jetzt wie Guardiola, der sich da hinsetzt und sagt, so, ich erfinde das Rad jetzt neu. So, ich denke, Klopp ist einer, der kann auf jeden Fall mit jungen Spielern genauso gut umgehen wie mit alten Spielern, die schon ihren Erfolg erreicht haben. Also ich denke, kann mit Weltstars und mit neuen Spielern genau gleich umgehen.
Das sieht man, wenn ein Tuchel oder wenn ein Guardiola zu einer Mannschaft gekommen sind, dann hast du da nach ein, zwei Saisons richtig den Stempel gesehen. Du hast richtig gesehen, okay, die spielen jetzt den Fußball des Trainers aktiv. Ja. Das heißt, man, finde ich, vor allem bei Guardiola sieht man das immer krass. Ja, und ich finde, bei Klopp, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, das ist halt, er ist halt der Motivator, aber gut, es ist halt auch eine Charaktereigenschaft, die einen guten Trainer auszeichnet. Und wenn er darüber erfolgreich ist, dann...
Das ist ja auch der Punkt, den du auch vorhin angesprochen hast. Die Spieler können ja kicken.
Ja.
Den musst du nicht... Klar, Taktik ist auch nochmal eine andere Frage wie Technik. Aber klar, wichtig ist, dass die gut drauf sind. Dass sie, ich weiß nicht, wie es jetzt bei Freiburg in der Kamide ist gerade, aber du brauchst Spieler, die auch irgendwie Bock haben. Du brauchst ein gutes Mannschaftsgefüge. Es ist so wichtig, die Mentalität. Es ist irgendwie auch immer so eine Plattitüde, die man raushört. Aber ich glaube, die spielt auch gerade beim Fußball auch unter dem Einfluss von so vielen Fans, die im Stadion sind, eine richtig wichtige Rolle.
Ja, also dann darf man gespannt sein, ob das mit Klopp noch lange geht.
Ich denke, Klopp ist auf jeden Fall am Ende der Saison weg. Ja. Vielleicht nicht entlassen, aber vielleicht geht er selber. Also er sagt,
wie bei Dortmund damals. Genau. Das war ja auch so, sie waren auf dem letzten Platz damals, 2014,
15. In der nach der Hinrunde.
Genau, nach der Hinrunde, haben dann nochmal eine Bombenrückrunde gespielt.
Eben.
Pokalfinale standen sie sogar, da hat eben mit Wolfsburg, mit VfL Wolfsburg mit De Bruyne gewonnen damals. Aber es wird spannend zu sein. Ja,
es wirkt so, als würde dieses ganze Märchen dem Ende zugehen.
Ist ja auch okay.
Er verlässt die Bühne als Legende.
Es ist ja auch nicht schlecht, weil es die Leute in Liverpool huldigen ihn. Er hat den ersten Titel nach 30 Jahren geholt, also Premier League Titel. Ich denke, wenn er geht und jetzt am Ende der Saison nur in Europa League Platz rausspringt, werden ihn die Leute nicht hassen, sondern einfach sagen, okay, der Typ hat uns dahin gebracht. So, er ist ja the normal one bei ihnen. So, Mourinho ist ja the special one. Jürgen Klopp ist the normal one.
Und Klinsmann ist der Spätzle one.
In Klopp we trust, sagen sie auch.
Nee, ich denke, wenn er jetzt am Ende der Saison sagt, hey, liebe Leute, vielen Dank, das war's, dann sagen sie, hey, top. Nee, ich wollte ganz kurz, ich habe es gerade gegoogelt. Die Mannschaft, die Klopp übernommen hat 2015,
die
war ein Haufen Scheiße.
Ja, ja.
Mit allem Respekt an Steven Gerrard, der Rest dieser Kicker, mit Ausnahme vielleicht von Coutinho, war ja schlimm. Da war so, Emre Can war ein Hoffnungsträger damals.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass Klopp nicht nur die Mannschaft umgeformt hat, sondern aus diesem Club ein Produkt geschaffen hat, eine Marke geschaffen hat, die mittlerweile mehr als 1 Milliarde Euro wert, dieser Club.
Ja.
Und als er ihn übernommen hat, also er hat ja auch nicht nur die Spieler und das Team verändert, sondern er hat, glaube ich, generell, Liverpool ist wieder ein Begriff unter den Menschen.
Liverpool hat ein Standing eingenommen, wie es davor nur Arsenal, Man U, City, wie die Vereine es halt hatten. Und da hat Liverpool dann auch international so ein Standing eingenommen.
Was sie ja schon mal hatten.
Auf einmal hattest du ja überall auf der ganzen Welt Liverpool-Fans. Und überall kannst du Liverpool-Trikots kaufen und whatever.
Er ist zurückgepasst komplett. Und ich glaube, er hat eine gute Saison mit Van Dijk, vielleicht den besten Innenverteidiger zu dieser Zeit gehabt. Er hat aus Mohamed Salah einen absoluten Top-Spieler gemacht. Und auch
aus Mané.
Ist das so?
Also spannend zu erwarten, was da jetzt noch passiert und ob das Projekt irgendwie jetzt dem Ende sich zuneigt, und vor allem viel spannender zu sehen, wie wird sich dann neu entwickeln, weil du hast ja da eine extreme Riege in alten Spielern. Werden die dann auch abdanken? Werden die auch wechseln oder aufhören? Und was kommt dann danach? Das wird dann echt spannend zu sehen sein.
Ja.
Was auch spannend zu sehen sein wird, ist unsere wöchentliche Rubrik, die ihr hoffentlich heute wieder mitgebracht habt.
Jungs. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich warte schon sehnsüchtig drauf.
Ja, wen habt ihr uns denn heute mitgebracht?
Ich kann anfangen. Ich spanne nochmal kurz den Bogen zu Freiburg.
Spann mal.
Weil ich habe letzte Woche wurde mir ein YouTube-Video vorgeschlagen aus der Saison 2008-2009 von Freiburg gegen den VfL Osnabrück. Das war damals noch in der zweiten Liga. Und damals waren 10.000 Leute im Stadion. Und ich finde es schon bemerkenswert, wie innerhalb von nicht mal 15 Jahren dieser Shift gelungen ist, dass die Menschen bei Freiburg mittlerweile ausverkaufte Stadien sind, 20, 30, 40.000 dann teilweise zuschauen. Und das ist schon enorm. In dieser Saison hat ein der Spieler, der mein Spieler der Woche ist, auch gespielt, hat 14 Tore geschossen. Oder 13, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und hat den Freiburger Fußball zumindest in diesen 2-3 Jahren ziemlich krass geprägt. Ihr werdet ihn sehr gut kennen. Er ist ein Begriff unter vielen Bundesliga-Kennern. Sein Name ist Mohamedou Idrissou.
Ah, krass.
Idrissou.
Und Mohamedou Idrissou war und ist ein Spieler, der auf jeden Fall auch durch seinen Charakter gelebt hat, der sich auch immer als besser als die anderen betrachtet hat. Ist dann auch zu Gladbach gewechselt und wurde dann verhöhnt mit dem Spruch Champions League. Idrissou spielt Champions League auf der PS3.
Ja.
Legendärer Moment, das war die Saison, wo sie dann 3-0 gegen sie gewonnen haben und Idrissou da gespielt hat. Also es war auf jeden Fall sehr witzig alles. Und das ist mein Spieler der Woche, einfach auch nochmal als Erinnerung daran, woher Freiburg eigentlich kommt. Und ja, ich freue mich daran,
dass er mal
bei Freiburg gespielt hat.
Brian bringt die Vergangenheit mit. Ich dachte mir, ich mach's andersrum, ich bringe so ein bisschen die Zukunft mit und für mich auch, als ich heute in die Zusammenfassung von Schalke geschaut habe, so ein bisschen die Hoffnung für Schalke, dass es vielleicht doch noch irgendwie klappen sollte. Auf jeden Fall hat diesen Winter ein junger Nachwuchsspieler aus Japan bei Schalke einen Profivertrag bekommen. Deshalb, ich muss jetzt vom Handy ablesen, weil ich den Namen mir nicht hätte merken können. Soichiro Kozuki hat ein überragendes Spiel gemacht gegen Frankfurt, hat auch schon sehr gute Leistungen gezeigt in den Testspielen. Und ich würde sagen, ich hoffe, er ist so ein bisschen die Schalker Zukunft. Wir hatten ja schon große japanische Spieler bei uns. Zum Beispiel Atsuto Ishida und natürlich auch Yoshida.
Den darf man nicht vergessen.
Der hat Finale gespielt, im Gegensatz zu Kimmich.
Ja, also Soichiro Kozuki, merkt euch den Namen. Der wird Schalke in der ersten Klasse halten. 22 Jahre jung. Ich hoffe, der hat einen frischen Wind reingebracht und vielleicht wird das ja was.
Ja, ich muss mir kurz noch ansehen, ob ich hier, okay?
Ja.
Ich habe mich jetzt inspirieren lassen aus dieser Jan Sommer, Manuel Neuer Geschichte. Denn es gab schon mal eine Zeit, wo der FC Bayern seinen Nummer 1 Torwart hatte und der Nummer 2 nicht ganz so vertraut hat.
Geil, ich weiß, wie der Name jetzt kommt.
Oliver Kahn ist in der Saison 2008 zurückgetreten und die Nummer 2 war Michael Rensing.
Ja.
Ich nehme aber Thomas Kraft.
Ah, ich dachte, ich komme Rensing.
Nee, Rensing war schon, weil Rensing
war nicht schlecht.
Was Talent angeht, okay. Thomas Kraft wurde dann von Louis van Gaal, von der Jugend hochgezogen und war einfach scheiße. Also mit Thomas Kraft gab es eine ziemlich dunkle Zeit im Bayern-Tor, was eigentlich in der Geschichte sehr gut besetzt war. Ich weiß nicht, ob er eine oder eine halbe Saison unser Stammtorkeeper war und Hans-Jörg Butt auf die Bank abweichen musste, als Louis van Gaal da war. Aber Thomas Kraft ist danach zu Hertha BSC abgestiegen mit denen, erfolgreich. Deswegen mein Spieler der Woche, inspiriert aus dieser ganzen Jan Sommer mal neue Geschichte, Thomas Kraft.
Auch so ein Spieler, wo man nicht weiß, wo hat die Karriere geendet? Wo ging es noch hin,
Tommy? Ich glaube, ich tippe mal auf Australien, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Vielleicht wo ging es noch hin? Tag. Also Hertha ist so die letzte Station, die ich auch noch im Kopf hatte. Wo ging es danach
Düsseldorf?
Hin? Nee, Düsseldorf war Rensing.
Düsseldorf war Rensing, ja. Rensing ist halt Kult, finde ich.
Rensing ja, Rensing ist cool. Auch kein schlechter Torwart. Der hat ja bei Düsseldorf auch bewiesen, dass er ein Bundesliga-Torwart ist. Nur unter dem Druck, ich meine, da hat ihn ja auch Klinsmann dann völlig notlos irgendwie am Ende der Saison dann wieder auf Nummer 2 verbannt und Hans-Jörg Butt reingestellt. Wobei Hans-Jörg Butt natürlich schon auch ein Name ist.
Aber Hannes, okay, du hast recherchiert, klär uns auf, wo ging Thomas Kraft weg?
Bei Hertha.
Bei Hertha?
Bei Hertha aufgehört, ja. Der war bis 2017 Torhüter von denen, dann wurde er Zweiter, dann wurde er Dritter und dann aufgehört 2020.
War der nicht auch bei, wie war denn das mit Klinsmann? War der nicht auch nicht mehr wert? War das nicht Thomas
Kein
Kraft?
Kein Mehrwert.
War das doch, das war doch Thomas Kraft, kein Mehrwert.
Nein, das war nicht.
Wer hat es gesagt in diesem Video, in diesem Clip?
Weiß nicht. Ich weiß nicht, von welchem
Ich weiß auch nicht, was er meint.
Ja, sorry.
Ich glaube, das soll es für heute gewesen sein, glaube ich. Wir sind gut in die Rückrunde gestartet.
Definitiv.
Wir müssen gucken, wie wir es nächste Woche mit der... Wir müssen gucken, wie wir es nächste Woche machen mit der...
Was? Junge, die Kerze hier.
Wie wäre es, wenn ihr euch jetzt mal auf Sprechen konzentriert?
Sorry. Ja, ich wollte sagen, wir müssen gucken, wie wir es auch machen mit der Aufnahme nächste Woche, weil Noah geht zum Proktologen.
Noah in die alte Heimat.
Genau, Noah ist nicht da.
Im Süden, endlich.
Ja, müssen wir gucken, wie wir das machen. Aber wir werden auf jeden Fall unsere wöchentliche Folge euch bringen.
Liebe Zuhörer, machen wir mal zu zweit.
Machen wir zu zweit, ja.
Oder Noah macht allein. Eine Stunde Monolog. Na denn, also das soll Entschuldigung, für heute gewesen sein. Ihr hört von uns in naher Zukunft und folgt uns weiter auf Instagram.
Folgt uns auf Instagram.
Gebt uns Feedback.
Gebt uns Feedback, das ist das Wichtigste. Und schaut auf jeden Fall auf unserer Webpage vorbei, denn der liebe Noah hat eine Kolumne zum Rückrundenauftakt geschrieben.
Genau, ja.
Könnt ihr euch anschauen und uns auch da Feedback geben. Das Wichtigste, das Wort des Tages ist Feedback.
Ah, die Links für alles findet ihr im Linktree, in unserer Bio auf Instagram oder wie gewöhnlich auch in den Shownotes. Und ansonsten natürlich bis nächste Woche eure Dreierkette VBH. Grüße an den Freibadgang. Ciao.
Ciao.